wir können ja diese Freiheit, die wir gerade genießen, gar nicht so wertschätzen, wie wir das vermutlich in 100 Jahren dann tun werden. Und dann kam die Nachfrage und es sagt, habt ihr eigentlich selber kein traditionelles Wissen in Europa? Der Mensch ist in der Lage, aus Bedürfnissen Kultur zu schaffen.
Herzlich willkommen zu Ohne Senf, dem neuen Wissenspodcast des St. Gallen Kollegiums. Mein Name ist Wolfram Eilenberger, Ihr diesjähriger Host. Freunde der Freiheit, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Ohne Senf. Wir wollen hier von St. Gallen aus über das Thema Freiheit nachdenken, was sie ausmacht, was sie derzeit bedroht und wie eine freie, offene Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu denken wäre. Ökonomisch, politisch, alltäglich. Und unser erster Gast heute ist ein Fellow des St. Gallen Kollegiums, natürlich, nämlich Professor Dr. Annette Kehnel. Sie ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin für mittelalterliche Geschichte der Universität Mannheim und sie ist dieses Jahr der Ria und Arthur Dietschweiler Fellow des St. Gallen Kollegiums. Herzlich willkommen bei Ohne Senf, liebe Annette. Liebe Annette, unser Thema dieses Jahr im Kollegium lautet Reinterpreting Freedom, Freiheit neu verstehen, Freiheit neu begreifen. Worin besteht für dich die besondere Dringlichkeit dieses Themas?
Tja, gut, ich bin Historikerin, damit muss ich anfangen. Das heißt, ich bin gewohnt, in langen Zeiträumen zu denken und ich würde jetzt als allererstes eine gewisse Verzweiflung zum Ausdruck bringen, weil wir haben zwar 2 Semester Zeit, um dieses Thema zu bearbeiten. Allerdings könnte man darauf hinweisen, dass die Menschheit seit 2000 Jahren über dieses Thema nachgedacht hat. Das heißt, ich bin sozusagen etwas zurückhaltend mit der Vorstellung, dass wir jetzt in 2 Semestern zu 8 eine Reinterpretation of Freedom entwerfen können. Also vornehm ausgedrückt etwas zurückhaltend.
Das Thema ist riesig, es ist eine Menschheitsfrage. Dennoch gibt es immer wieder in der Geschichte, und du bist ja Historikerin, Zeitpunkte, die man als Kipppunkte oder auch als Epochenschwellen identifizieren kann. Und viele sogar haben derzeit das Gefühl, dass mit unserer westlichen liberalen Demokratie und auch mit der freien Marktwirtschaft ein solcher Kipppunkt erreicht sein mag. Teilst du diese Diagnose?
Ja, also ich bin sicher, wir stehen sozusagen an einer Zeitenwende. Da würde ich auf jeden Fall ja sagen. Aber natürlich ist das Leben in diesen Zeitenwenden immer sehr ambivalent. Ja, irgendwann spürt man es dann, wenn der Kipppunkt sozusagen runterkippt. Aber natürlich gibt es genügend Haltekräfte und Beharrungskräfte. Status quo bias, der gewissermaßen den Erhalt des Gegenwärtigen zu perpetuieren versucht. Und ich als Historikerin habe, glaube ich, vor allem das Bedürfnis zu zeigen, dass die Geschichte der Menschen eine ist, die sich ständig verändert hat. Und ich finde es sehr interessant, dass ausgerechnet aus konservativer Sicht, also aus der Sicht der Menschen, denen die Bewahrung auch des Guten ein Anliegen ist, dass ausgerechnet dort die Beharrungskräfte in einem Zustand, der uns definitiv und ganz offensichtlich und wissenschaftlich nachgewiesen mit großem Zerstörungspotenzial belastet, dass die darauf beharren, diesen Zustand beizubehalten. Also will heißen, eine Perpetuierung unserer Vorstellungen von Infinite Growth, Wachstum, koste es, was es wolle.
Das ist ja für dich in deiner Forschung, wir werden das noch genauer erschließen, fast ein zentrales Thema geworden. Die Art und Weise, wie unsere Kultur derzeit an Mustern festhält, die nicht zukunftsfähig sind, die erwiesenermaßen, wie man auch sagen kann, nicht nachhaltig sein können. Und du hast gesagt, es gibt fast ein konservatives Paradox. Der Konservative will die Zukunft und die Entwicklungsmöglichkeiten bewahren. Derzeit haben wir aber einen, wie soll man das nennen, regressiven Konservatismus, der einen Zustand aufrechterhalten will, der nicht so aufrechtzuerhalten ist.
Wie hast du gesagt? Regressiver Konservativismus. Schön, ja. Ja, es ist eher sehr interessant, dass im Grunde Es ist ein Phänomen, was man in der Psychologie, glaube ich, mit kognitiver Dissonanz beschreibt. Also das Wissen darum, dass wir eigentlich was ändern müssen und gleichzeitig aber die Unfähigkeit oder der Unwille, ich würde eigentlich den Unwillen nehmen, diese Änderungen wirklich anzugehen. Und das stellt mich wirklich vor große Herausforderungen, weil ich weiß, das sind alles sehr intelligente Menschen, die haben studiert, die kennen sich aus und leiten Unternehmen, haben große Verantwortung, sind in der Politik. Aber trotzdem scheinen wir in einem System gefangen, was gewissermaßen Muster perpetuiert, von denen wir denken, dass sie uralt sind, Infinite Growth, die aber de facto vermutlich, ich würde mal sagen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Hause
sind. Also sehr jung sind historisch.
Ja, ja, ja.
Und diese Ideen, die derzeit, vielleicht würde man von einem Paradigma, von einem Leitbild, von einer Leiterzählung sprechen, die sind, wenn wir ökonomische Freiheit haben und wir haben Wachstum, dann haben wir auch Wohlstand für die Zukunft. Das wäre so eine große Erzählung, die uns 60, 70 Jahre im Nachkrieg zu einem unglaublichen Wohlstand gebracht hat und von dem nun viele Menschen, auch du, sagen, diese Gleichung wird in der Zukunft so nicht länger aufgehen.
Ja, also ich glaube, da liegen die Fakten einfach auf der Hand. Und nicht umsonst planen Leute wie Elon Musk eben eine Zukunft auf dem Mars, weil de facto im Grunde die Veränderungen, die wir auf diesem Planeten derzeit gerade in die Wege leiten oder beziehungsweise in die Wege geleitet haben, die sind signifikant und werden uns und unseren Kindern, unseren Enkeln definitiv eine ganz andere Zukunft bereiten als die, in der wir leben. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, von Ian McEwan, Was wir wissen können, gerade dieses Buch gelesen. Und er beschreibt im Grunde die Perspektive eines Professors an einer schottischen Hochschule im Jahre 2100 oder so. Und der schreibt die Geschichte der Menschheit im frühen 21. Jahrhundert. Und die Welt im frühen 22. Jahrhundert ist eine ganz andere. Die Meeresspiegel sind gestiegen. Es sind eigentlich eine Ansammlung von Atollen. Und man reist sehr unbequem und etwas gefährlich, weil überall Wegelagerer und so unterwegs sind.
Eine Waterworld.
Eine Waterworld, ja. Die Menschen leben noch und so. Aber was interessant ist, der Forscher in diesem frühen 22. Jahrhundert, der ist neidisch auf den Grad an Freiheit, den wir im frühen 21. Jahrhundert genießen konnten. Und fragt sich immer wieder, warum sozusagen the Great Disruption, so nennen die das, also die große Unterbrechung, die eben mit dieser Flutung des Festlandes zusammenhing. Warum die Menschen das irgendwie so gelassen hingenommen haben, obwohl sie es wussten. Ja. Aber der Neid auf den Grad an Freiheit, den wir jetzt gerade genießen, das finde ich sehr interessant. Allzumal ja die Gegenwartsanalyse vieler eher nicht so frei sich anfühlt. Ja, die Menschen können ja diese Freiheit, die wir gerade genießen, gar nicht so wertschätzen, wie wir das vermutlich in 100 Jahren dann tun werden oder wie unsere Nachkommen das in 100 Jahren dann tun werden, wenn sie auf uns zurückblicken.
Eine Begrenzung ist natürlich nicht nur die des faktischen Handelns, sondern auch die des Vorstellens von anderen Zukünften. Man kann sagen, free your mind ist eine Weise, solch einer Krise zu begegnen, neue Horizonte, neue Alternativen, neue Narrative zu erschließen. Und deine Arbeit als Historikerin, zum Beispiel in einem preisgekrönten Sachbuch mit dem Titel »Wir konnten auch anders«, besteht nun in einer ganz spezifischen Weise, unseren Horizont zu erweitern. Du sagst, konzentrieren wir uns mal nicht auf Dinge, die wir in Zukunft tun könnten, sondern die in der Vergangenheit getan wurden. Und zwar Praktiken, Gesellschaftsformen, die dem jetzigen Paradigma insofern widersprechen, als sie nicht auf Eigentum im personalen Sinne angelegt sind, nicht auf Wachstum und nicht auf Ressourcenvernutzung. Und dich hat interessiert, wie haben Menschen im Mittelalter, was deine Expertise ist, gelebt, ohne diese drei Dinge zum Zentrum ihres Wirtschaftens zu machen. Und deine Analyse ist, das hat nicht nur gut funktioniert, das hat sogar sehr lange funktioniert und das war sehr lebenswert.
Ja, schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Danke, Wolfram. Also, es gibt einen wunderschönen Satz einer Ökonomin, McCluskey, an der Chicago School of Economics.
Deirdre McCluskey heißt sie, ja.
Deirdre McCluskey, und ich sagte mal, you know, the common idea about Our past is once upon a time we were all poor, then came capitalism and we all got rich. Also die Vorstellung, dass vor der Erfindung des Kapitalismus, vor der Erfindung des Kühlschrankes, vor der Erfindung der Waschmaschine und so, die Menschheit in Elend, Armut, Düsternis und Dreck versunken sei.
Dieses dunkle Mittelalter aus dem Namen der Rosen. Irgendwie alle essen Fliegen und Ungeziefer und lausen sich den ganzen Tag.
Ja, und schlagen sich wechselseitig die Köpfe ein. Ja? So, und dieses Bild, dieses große Narrativ, das ist so verfestigt in unseren Köpfen. Ich nenne es immer, das ist so das Reich des Tacit Knowledge, also das Unterbewusste, das braucht uns gar niemand beizubringen. Es ist Teil unseres Selbstverständnisses der Gegenwart. Und dieses Wissen, glaube ich, muss einfach zurechtgerückt werden. Man fragt sich, wie hat die Menschheit die letzten 300.000 Jahre erlebt, ja? Wie hat die Menschheit durch die Steinzeit gefunden ohne Google Maps? Ja, es gibt Kulturtechniken des Wirtschaftens und des sich zurechtfindens und traditionelles Wissen im Umgang mit Natur und im Umgang mit den gesellschaftlichen Kräften und so weiter, die sind viel, viel älter als das, was wir heute als Normalität betrachten. So, und vor dem Hintergrund, ja, ich habe ganz konkrete Beispiele, zum Beispiel, wie haben Menschen Ressourcen genutzt, ohne sie zu zerstören?
Vielleicht nochmal auf diesen wirklich mir sehr einleuchtenden, auch sehr sympathischen Ansatz zu sagen, schauen wir nicht in fremde Kulturen. Heute würde man ja sagen, wir müssen bei den indigenen Völkern schauen, wie solche nachhaltigen Lebensformen sich erhalten und wie sie organisiert sind. Und du hast gesagt, warum denn in andere Kulturen schauen? Wir haben doch eine eigene Vergangenheit, eine tiefe Vergangenheit, eine Vergangenheit von mehreren tausend Jahren, die solche Lebensformen kultiviert hat, von denen wir heute meinen, die sind ganz und gar überkommen. Aber vielleicht sind das wirkliche Zukunftsbefreiungspraktiken.
Also, das stimmt. Ich möchte aber hier ganz, ganz laut und deutlich und fürs Protokoll festhalten, ich möchte nicht zurück ins Mittelalter.
Das musstest du hoffentlich wahrscheinlich schon oft sagen, weil das die Idee ist, oh, die Kindel will zurück ins dunkle Mittelalter.
Ja. Nein, nein, nein. Also, Fortschritt hat große Vorteile, das merken wir alle spätestens, wenn wir auf dem Stuhl beim Zahnarzt sitzen und man muss heute nicht mehr an Karies sterben. Das hat große, also es ist definitiv Fortschritt hat
Vorteile. Löblich,
so. Löblich. So, aber um was es mir geht, ist die Fähigkeit der Menschen mit ihren Errungenschaften, auch mit ihren Tools, mit den Werkzeugen und so weiter, Lebensformen zu entwickeln, Gemeinschaftsformen zu entwickeln, die nicht dazu ausgelegt sind, ihre Mitwelten, ihre Umwelten zu zerstören, sondern dass es eben auch harmonisches Miteinander geben kann. Warum suche ich das in unserer eigenen Kultur? Nun, weil ich glaube, dass der Westen, der ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Wir sind auch nicht dümmer als der Rest der Welt. Wir waren halt nur vielleicht, wir haben es gerade ein bisschen, wir übertreiben es derzeit ein bisschen mit dem, was vielleicht in den letzten 200 Jahren seit der Aufklärung gewissermaßen unser großer Unique Selling Point war. Ja, diese Rationalisierung, die hat ja eine unglaublich große Schlagkraft. Ja? Einfach die Dinge zu reduzieren auf Ursache und Wirkung.
Aber Annette, könnte man nicht eine ganz andere Erzählung dieses unglaublichen, ungeordneten und vielleicht auch überschüssigen Fortschritts erzählen? Das hat einfach damit zu tun, dass wir die Waffen hatten, den Rest der Welt zu unterwerfen und dass diese Expansionsgeschichte eine Gewalt- und Unterdrückungsgeschichte vor allem ist, die letzten 250 Jahre.
Ich sag ja, wir haben es übertrieben. Das ist definitiv, das ist sozusagen die the dark side of rationality. Ja? Und diese Nutzung der Techniken, die ja eigentlich genial sind, die wir erfunden haben, diese Nutzung zur Unterdrückung, diese Nutzung zur industriellen Vernichtung von Menschen. Und dazu mussten wir ja nicht mal auf andere Kontinente. Wir haben uns im 20. Jahrhundert mit den zwei Weltkriegen.
Und der Shoah.
Der Shoah ist eine industrielle Vernichtung anderer Lebewesen der gleichen Spezies, zu der wir gehören. Ich meine, sozusagen hat sich die Rationalität gegen uns gewendet. Und ja, da die Grenzen natürlich, ist klar, der Aufklärung, das muss ich dir nicht erzählen.
Man kann auch sagen, es gibt eine Dialektik der Aufklärung.
Hab ich mal irgendwo gelesen, sich, ja, ich weiß nicht mehr wo.
Sie schlägt gegen sich zurück.
So ist es, ja.
Und jetzt willst du im Prinzip sagen, lass uns mal einrasten. Wir sind in einem Krisenmoment und lasst uns zurückschauen, was in dieser Kultur an internen Ressourcen vorhanden ist. Und weißt du, dieser Podcast heißt ja auch Free Your Mind. Es gibt wahrscheinlich im Leben einer Forscherin und eines denkenden Menschen so Momente, wo man sagt, ah, jetzt ist irgendwie was bei mir geploppt. Jetzt sehe ich was, was ich davor nicht gesehen habe. Und ich habe gelesen und gehört, dass das bei dir eine Reise nach Vancouver zu den First Nations dort in Kanada war, wo du gesagt hast, da hattest du so ein kleines Heureka, so ein Erleuchtungserlebnis. Jetzt weiß ich, worüber ich schreiben und worüber ich forschen will. Willst du es kurz erzählen?
Ja, natürlich, klar. Das war in der Tat ein Eureka-Moment. Und wobei ich dazu sagen muss, dass der gar nicht so angenehm war, wie er sich jetzt anhört. Also pass auf, es war so, ich habe eigentlich über ein Thema gearbeitet, was in die klassische Disziplin des Mittelalters gehört, nämlich über die sieben Todsünden. Die haben mich schon länger interessiert. Und gleichzeitig war mir aber auch klar, dass ich eigentlich über den Tellerrand der europäischen Geschichte hinwegschauen möchte und eben dieses Interesse an traditional knowledge, indigenen Kulturen, das treibt mich auch jetzt weiter voran. So. Und dann war ich in Vancouver, weil ich an der Nordwestküste Amerikas, da gibt es eben Kulturen, die ganz anders umgehen mit Besitz, als wir das tun. Manche von uns kennen das, sind diese sozusagen Schenkorgien, Potlatch, die eben, die mich interessierten als ein Gegen- oder ein Kontrapunkt zu unserer Form des Hortens von Besitz. Ja? Und ich dachte, ah, das interessiert mich. Dort wird eben Verschenken gewissermaßen zum ja, auch zum Statussymbol. Ich meine, darüber hat Thorstein Veblen ein Buch geschrieben, dieser demonstrative Konsum und der, dieses. Aber trotzdem, das Herz davon, das hat mich interessiert. Was machen die da? Wieso? Die werden glücklich durch Weggeben. Ja, wir werden glücklich durch Horten und andere werden glücklich durch Weggeben. Dopaminschübe über Verschenken. So. Und dann bin ich dorthin gereist, war in Vancouver, habe an der Universität Kolleginnen und Kollegen getroffen und wir haben uns unterhalten. Ich habe mich auch mit Survivors of Residential Schools, da war eine Tagung, wo ich war und dann war ich auf Vancouver Island.
Vielleicht sollte man erklären, das sind die Kinder, die zwangserzogen wurden und von ihren Kindern getrennt wurden, um sich ihrer eigenen indigenen Kultur zu entfremden. Und das waren staatliche Gewaltmaßnahmen damals.
Die ja jetzt, also auch in den letzten 10 Jahren massiv, die Geschichte wurde aufgearbeitet, weil das eben sehr gruselige und auch im Grunde unmenschliche Situationen waren. So. Und dann war ich auf Vancouver Island und wurde dort die Kwakwaka-Waka, da gibt es in Arlott Bay, das ist ganz im Norden, auch in Cultural Umista Cultural Center. Und ich habe also versucht, so viel wie möglich Kontakt aufzunehmen mit den sogenannten First Nations, dort jetzt First Nations genannten Leuten. Und es war hochinteressant und immer wieder meine Neugier auf ihr traditionelles Wissen und ich wollte von ihnen lernen. Und wie wir das so alle tun, wir kennen alle dieses Buch von Robin Wall Kimmerer, diese Idee, oder dass wir eben lernen von anderen und damit eben auch selber zu Einsichten und Weltbeziehungen kommen, die für uns besser sind. So, okay. Und dann kam in diesen Diskussionen irgendwann einfach mal die Frage auf, okay, you know what? First of all, we feel totally overstudied. Franz Boas ist derjenige, der an diesem Teil der Welt die Kulturen und die Sprachen erforscht hat im frühen 20. Jahrhundert, späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Wie viel totally overstudied war das erste? Und dann die zweite Sache. Okay, what exactly are you wanting? You know, what do you want? Was möchtest du? Jetzt habt ihr habt doch schon fast alles von uns. Ihr habt doch unsere Sprachen kaputt gemacht. Ihr habt unsere Traditionen genommen. Ihr habt unsere Kinder genommen, in Residential Schools geschickt. Und jetzt wollt ihr auch noch unser Tradition. Unser Land habt ihr sowieso genommen, genau. Das wird da überall anerkannt. Aber genau, unser Land, ihr habt im Grunde, ihr habt alles von uns. Und jetzt wollt ihr auch noch unser traditionelles Wissen, um die Probleme zu lösen, die ihr verursacht habt. Man muss sie schlucken. Und dann kam die Nachfrage und sagt, habt ihr eigentlich selber kein traditionelles Wissen in Europa? Bäh, das saß ich jetzt. Und hier war dieser Moment, wo ich eben, das war ein Heureka-Moment, aber es war eigentlich nicht die Idee, nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich wollte ja lernen von den anderen, ich wollte ja meinen Horizont erweitern und die sagen mir, kehr mal von deiner eigenen Tür, guck doch mal selber. So. Und ja, da war ich eigentlich ziemlich zerknirscht, muss ich sagen. Und
aber es war der Ursprung zu diesem preisgekrönten Buch des NDR-Sachbuchpreises 2021. Das heißt, den wunderschönen Titel, Wir konnten auch anders. Horizonterweiterung durch Rückgang in die eigene Geschichte. Was konnten wir eigentlich schon und was haben wir jetzt vergessen?
Wir konnten vernünftig wirtschaften, würde ich sagen. Wir haben in einer Art und Weise gelebt, die uns nicht automatisch dazu brachte, unsere Umwelt zu zerstören, die uns nicht automatisch dazu brachte, uns wechselseitig die Köpfe einzuschlagen. Natürlich gab es immer Kriege in der Geschichte. Und natürlich gab es auch Ausbeutung, das wissen wir alle. Das Problem ist nur, und jetzt kommt wieder mein Historical Mind, die Geschichte, die ist so ein bisschen, die funktioniert so ein bisschen wie Journalismus. Only bad news is good news. Ja, das heißt, Bücher über Kriege, Zerstörung und Ausbeutung und Katastrophen, die verkaufen sich tausendmal besser als Bücher über Frieden oder als Bücher über gelungenes Leben. Die Franzosen haben diesen wunderschönen Spruch, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ja. Glückliche Menschen haben keine Geschichte, warum nicht? Über einen gelungenen Handelsvertrag, der wird mit einem Handschlag besiegelt. Ich brauche nichts zu schreiben, ich brauche nicht vor Gericht zu ziehen und erst wenn ich vor Gericht ziehen muss, dann wird was protokolliert, dann haben wir schriftliche Quellen.
Ist so interessant, weil das ist ja fast eine Handreichung dafür, was ein glückliches Leben ist. Solange der Alltag läuft, ist er ereignisarm und sofern er ereignisarm ist, gibt es keine Geschichte über ihn, weil er läuft einfach die ganze Zeit rund und die Dokumentation ist dann, und darauf konzentrierst du dich ja auch in deinen Quellen, eigentlich über Bücher, Bilanzen, Wirtschaftsbilanzen, die sagen, okay, das lief die ganze Zeit eigentlich gut. Das sind nicht die Kriegsdokumente, es sind nicht die großen Ausbrüche, es ist der funktionierende Alltag, der dich interessiert hat.
So ist es. Und da gibt es, also wenn, auch darüber gibt es Dokumente, das stimmt. Also ein schönes Beispiel sind zum Beispiel sind die Rechnungsbücher und die Verwaltungsakten von sogenannten Mikrokreditbanken Monte di Pietà, die in norditalienischen Städten seit dem späten 15. Jahrhundert gegründet wurden, als Antwort auf Wirtschaftswachstum dieser Zeit.
Und Mikrokredite heißt was genau?
Ja, das kommt jetzt, weil die Leute in den Städten damals, also Perugia war das älteste, die älteste Stadt oder die erste Stadt, die so eine Mikrokreditbank gegründet hat, Monte di Pietà heißen die. Das sind im Grunde Banken für die Armen, wie sie dann später Mohammed Yunus wieder in Bangladesch ins Leben gerufen hat. Diese Idee, dass wir für Marktteilhabe auf unterem Niveau sorgen müssen als Stadt, die hat eben ihre Ursprünge jetzt in dem einen konkreten historischen Fall im späten 15. Jahrhundert. Eine Phase großen wirtschaftlichen Wachstums, Aufschwung, Boom, den Leuten ging es gut. Aber die Leute, die Städte haben auch gemerkt oder gewusst, okay, Wirtschaftswachstum produziert nicht nur Gewinner, sondern es produziert immer auch Verlierer.
Da werden welche abgehängt.
Ja, und wenn wir diese Verlierer nicht mit ins Boot holen, dann entsteht ein Ungleichgewicht, dann verlieren wir die Balance. So, was haben sie getan? Es waren die Stadträte dieser also es sind kommunale Banken, die haben dafür gesorgt, dass eben Geldinstitute eingerichtet werden, wo die Armen Kredite bekommen. Und zwar auf unterster Ebene. Ich als Einzelunternehmer, sagen wir als Schusterin oder als Bäckerin, konnte mir dort einen Kredit holen oder als Landwirtin, wenn ich jetzt in der stadtnahen Umgebung irgendwie ein paar Ziegen hatte.
Wenn du sagst jetzt die weibliche Form. Waren das tatsächlich auch Frauen, die das auch bekommen haben?
Es waren 98% Frauen, so wie.
So interessant. Auch das hat man ja im Mittelalter ein ganz anderes Bild.
Ja, total. Natürlich kann man sagen, es ist ja auch bei Junus-Banken sind der Großteil sind Frauen so. Aber interessant ist eben, ich konnte im Frühling meinen Wintermantel in, ja, das war jetzt die Kreditsicherung in bargeldarmen Kommunitäten, also Städten, beziehungsweise in einer bargeldarmen Zeit. Damals hat man eben nicht so viel Bargeld, sondern würde eher über das, was wir heute im Grunde bargeldlosen Zahlungsverkehr rechnen. Ne? Und dort wurden eben Pfänder als Kreditsicherung angenommen. Ich konnte also meinen Wintermantel ins Pfandhaus tragen, in eine Mikrokreditbank, in die Monte di Pietà. Dort wurde er gut verpackt, aufbewahrt, geschätzt. Und dann habe ich einen Kredit bekommen, der so ungefähr 2/3 des Wertes meines Wintermantels abdeckt.
Pfandleihhäuser eigentlich.
Pfandleihhäuser, was wir heute nennen. Ja, genau, es sind Pfandleihhäuser. Und die gibt es überall. Also diese Forschungen hat Tanja Skamprax, die ist eine Kollegin in Mannheim, die jetzt in Graz an der Uni ist, für Oberitalien als deutsche Historikerin erforscht, Jacopina Muzzarelli. Also in Italien, in Bologna, ist das Zentrum dieser Studien zu diesen Pfandleihhäusern. Das Interessante ist, es gibt unendlich viele Dokumentationen dazu. Jede italienische Stadt hat in ihren Stadtarchiven Unmengen von Dokumentationen, Rechnungsbüchern, Schätzbüchern und so weiter. Die liegen da alle. Die Frage ist nur, es sind, wie du vorhin sagtest, eben unspektakuläre Dokumente. Und natürlich muss man sich fragen, will ich wirklich meine Lebenszeit damit verbringen, Pfänder durchzugucken? Also das kleinste Pfand, was wir gefunden haben, waren, Muzzarelli hat es gefunden, ein paar gestopfte Socken eines Dienstmädchens, Magdalena.
Ich denke, man kann darüber noch auch eine weitere Sache mitnehmen, auch für die Studierenden hier in St. Gallen, dass Accounting und Buchhaltung eine extrem interessante Quelle ist, um Kulturen überhaupt zu verstehen. Mhm. Wir werden später im Podcast auch noch Jakob Soll haben, auch ein Philosoph, der sich mit Accounting und der Geschichte beschäftigt. Und das ist ja so, es wirkt trocken, man will sich durch diese Bilanzen nicht kämpfen, aber du siehst in diesen Bilanzen eigentlich eine ungeschriebene Geschichte unserer gesamten Kultur. Und zwar oft eine Gelingensgeschichte.
Ja, also sagen wir so, wie sehr das Leben eines Forschers oder einer Forscherin gelingt, die diese Dinge auswerten muss, das weiß ich nicht.
Das ist schon hart,
würdest du sagen. Es ist hartes Brot, in diesen Archiven zu sitzen. Ja. Aber auch hier muss man sagen, dass natürlich Digital Tools und AI große Hilfsmittel sind, die für die Digitalisierung der Humanities. Das heißt, du kannst große Textmassen jetzt auf einmal erfassen, die vorher über individuelle, Lebenszeit im Grunde erfasst werden mussten.
Annette, ein weiteres fantastisches Beispiel, wir sind ja hier in St. Gallen, betrifft die Bodenseefischerei und die Art und Weise, wie es gelang, diesen See über Jahrhunderte nicht zu überfischen. Etwas, was uns jetzt nicht gelingt in gleicher Weise. Und du hast die Fischerei Arrangements zwischen den Gesamtheit der Fische am Bodensee untersucht, auf Basis auch anderer Forschung, die es gibt. Und du hast gezeigt, es gibt eine Logik des gemeinsamen Wirtschaftens, die eine Überfischung wirksam einhegt.
Ja, ich würde sagen, das wissen wir heute auch. Aber der Bodensee ist in der Tat ein klassisches Beispiel dafür. Michael Zeheter, ein Historiker aus Trier, hat es aufgearbeitet. Er hat erstens gezeigt, also die Frage, Ausgangsfrage ist, wie haben es die Bodenseefischer geschafft vom späten 13. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert diese Ressource gemeinsam zu nutzen. Es ist eine
500 Jahre, Annette. Ja. 500 Jahre. Das ist doch fantastisch, so ist schon so allein überhaupt diesen Zeitraum zu denken.
Ja, genau. Ja, halbes Jahrtausend, ne? Fantastisch. Sie haben diese Ressource als Commons-Ressource genutzt. Das heißt, sie gehört keinem. Und es war eine Nutzungsgemeinschaft, die hier irgendwie gemeinsam wirtschaftlich agieren musste. Wir wissen alle oder meinen alle zu wissen, dass im Grunde die Nutzung gemeinsamer Ressourcen nicht möglich ist. Warum nicht? Weil was von allen gemeinsam genutzt wird, wird von allen gemeinsam zerstört.
Das ist so,
genau. Das ist so die Tragödie der Allmende, wie sie in unseren Köpfen schwebt. Das sind allerdings Forschungen aus dem Jahr 1968. Und die können wir eigentlich hinter uns lassen, diese Forschungen. Warum? Weil wir haben viel aktuellere Studien, zum Beispiel von Eleonore Ostrom, die als Ökonomin und Spieltheoretikerin die Regeln des gemeinsamen Nutzens von Ressourcen anhand von Krabbenfischerei in Kanada untersucht hat. So, und sie zeigt, dass die Vorstellung, dass im Grunde Commons-Ressourcen ein rechtsfreier Raum seien, die ist einfach grundlegend falsch. Nein, was tun Menschen? Wir haben die Rolle von Kommunikation unterschätzt, sagt sie. Und die Befunde, die ich jetzt über die Bodensee oder Michael Zeheter aus dem Bodensee liefern kann, die zeigt genau, dass was Eleanor Ostrom im 21. Jahrhundert, wofür sie den Nobelpreis bekommen hat im 21. Jahrhundert. So. Und also die Frage ist, okay, wie haben sich diese Fischer verständigt über eine sinnvolle Nutzung der Bodenseeressource? Was haben sie getan? Sie haben sich jährlich getroffen unter dem Vorsitz oder unter der Führung von Zunftmeistern, entweder der aus Konstanz oder aus Überlingen. Dann gab es verschiedene Regionen am See, wo verschiedene auch Fischertage, so hießen die, stattgefunden haben. Und auf diesen Fischertagen wurde zunächst mal die Situation besprochen, das Klima, die Nachfrage.
Wie sieht es an eurem Ende des Sees aus? Wie sieht es an unserem aus?
So ist es, so. Und wie ist der Fischbestand? Was habt ihr? Gibt es wenig Fällchen? Gibt es viele Fällchen? Jetzt gerade haben wir ja wieder das Problem, wir haben gerade ein Fangverbot für Fällchen. Und genau das haben die gemacht im Mittelalter. So, es gibt wenig Fällchen. Was wurde gemeinsam beschlossen? Okay, Leute, wir müssen die Größe unserer Netzmaschen erweitern, sodass mehr Fische durchkommen und dann zum Laichen kommen und dann haben wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder mehr Fällchen. So, und diese Bestimmungen, da kommen Fangbeschränkungen dazu, da kommen Regeln für Schonzeiten dazu, da kommen wann darf ich frühestens rausfahren zum Fischen, welche Netze dürfen verwendet werden. Diese Absprachen, die wurden eben alle getroffen auf diesem Fischertag.
Und natürlich, Annette, man würde denken, es gab natürlich auch Trittbrettfahrer. Es gab Leute, die sich den Regeln widersetzt haben und die wurden dann eben wirksam sanktioniert. Es gab also auch ein Regelsystem für Menschen, die gesagt haben, oh, wenn die anderen nicht fischen, ist für mich mehr da, dann nehme ich jetzt mal mein Netz raus, obwohl ich es nicht darf. Und das hat aber auch geklappt, dass man ein Regelsystem hatte, das für den gesamten Bodensee gültig blieb.
Also es gab unterschiedliche Regelsysteme für unterschiedliche Teile des Bodensees. Und was es auch immer gab, waren Konflikte, ganz klar. Also es gibt aus Lindau und dann die Profifischer aus Lindau zum Beispiel, die lagen immer im Clinch mit den Hobby- oder wie würde man Nebenerwerbsfischern aus den Nachbardörfern, weil in Lindau gab es für die Profifischer genaue Regeln. Die durften nicht vor 5 Uhr morgens raus. Und die Nebenerwerbsfischer aus den Dörfern in der Nachbarschaft, die gehörten, glaube ich, zu den Toggenburgern, die durften eben, für die galten diese Regeln nicht. Ja? Und natürlich gab es da Clinch. Es gab Konflikte. Das wäre naiv zu denken, dass das eben Friede, Freude, Eierkuchen war. Und diese Kommensbewirtschaftung war alles andere als ein Ponyhof. Aber was die Regeln bewirken, mich fertig reden.
Gerne.
Was die Regeln bewirken, ist, dass man sich gemeinsam immer wieder darüber verständigt, was sein sollte. Und dann die Sanktionen natürlich, die gingen bis zum Ausschluss aus den Communities. Also Geldstrafen als erstes, Gefängnis und dann, wenn es gar nicht besser wurde, sind die schon auch ausgeschlossen worden. Was heißt, dass du eben ins Exil musstest?
Ich denke, dass ist deswegen so wichtig, was du sagst und wie du es entwickelst, weil ich jetzt schon 3 Dinge mitgenommen habe für mich in dieser Erweiterung des Imaginationsraums, den wir auch jetzt brauchen. Es gibt die Tendenz, über die Vergangenheit eindimensional und in Schwarz-Weiß-Schemata zu denken. Entweder es war das dunkle Mittelalter oder es war das paradiesische Schäfer-romanhafte Zusammenleben von Menschen. Nein, wenn man sich es genau anschaut, gibt es was von beidem. Es ist immer ambivalent, es ist immer komplex, aber es gibt Lösungen. Das Zweite, aus der Tiefe des geschichtlichen Raumes gibt es Impulse für unsere heutige Zeit, wie zum Beispiel die Mikrobank oder diese Almende-Sache, die heute wieder tragfähig oder sogar aktuell wären. Und das Dritte, wir müssen nicht die Science Fiction benutzen, um unsere Imagination zu erweitern, sondern wir können sozusagen the science past benutzen und sagen, okay, das haben Menschen auch alles mal vermocht. Das hat auch alles mal funktioniert.
Ja, das ist, sind 3 schöne Punkte. Lehren aus der Geschichte. Ich bin immer nicht so ganz überzeugt, ob ich Lektionen aus der Geschichte so mag. Ich bin eher jemand, der dann sagt, okay, Geschichte schuld in Möglichkeit sind. Ja?
Was so wie ein ist? Trampolin, auf dem man springen kann.
Genau.
Ja?
Ja, genau. Wir können auch anders. Ja, wir konnten schon mal anders, dann können wir in der Zukunft auch anders. Das heißt aber nicht, dass wir wieder zurück ins Mittelalter müssen, sondern es heißt, dass das, was ist, halt anders sein wird. Das wissen wir ohnehin, es wird anders sein. Und die Frage ist nur, in welcher Weise wir das beeinflussen wollen oder können. Noch können wir Weichen stellen. Was ich jetzt als großes Hindernis dabei überall sehe, sind eben diese Schockstarre. Wir lassen alles so, wie es ist. Natürlich wissen wir, dass es verändert. Und dann enden wir halt irgendwann auf dem Mars. Ja? Da habe ich übrigens auch eine nette Geschichte zu Mars.
Aber darf ich mal fragen, wie würdest du denn jetzt Forschern, sagen wir, in anderen Gebieten begegnen, die sagen, wir können das große Ganze nicht ändern. Wir müssen an kleinen Stellschrauben forschen und sie ändern. Wir können nicht die Narration selbst ändern. Wir können auch unsere Kultur nicht aus dem Stand in den nächsten 20 Jahren ändern. Wir müssen in kleinen Schritten vorangehen. Während deine Impulse ja eigentlich auf einen, wie man sagen könnte, Paradigmenwechsel oder ein ganz neues Wirtschaften ausgehen. Und die würden sagen, das würde uns in der Zeit, in der wir es machen müssten, überfordern. Dieser Wandel ist in dieser Zeit nicht zu leisten.
Nee, das glaube ich nicht. Wir können uns viel, viel schneller ändern, als wir denken. Also nehmen zum Beispiel das Ozonloch. Die Nachricht, dass wir die Nutzung von FCKWs, dass die Fluorkohlenwasserstoffe die Ozonschicht zerstören, das war eine Erkenntnis, die in den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts uns gekommen ist.
Ich kann mich biografisch noch erinnern, wie das bei McDonald's war. Da gab es diese Schaum-Big-Mac-Verpackung und die waren auf einen Schlag weg.
Ja, so ist es. Wir haben uns als Community, als Global Community darauf geeinigt, dass wir FCKWs verbieten. Und das ist schon erstaunlich. Und es ging genau, wie du sagst, von heute auf morgen. Was ich total interessant finde übrigens ist, also dieser gemeinsame Beschluss, das war Montreal in 86, glaube ich, 1986 oder 87. Und da hat die Weltgemeinschaft beschlossen, okay, wir produzieren keine FCKWs mehr. Das ist doch fantastisch. Also diese Sprühgase. So. Und weißt du, wer einer der Treiber war? Dieser schnellen Reaktion, ich finde es bis heute total faszinierend, Margaret Thatcher, ausgerechnet Margaret Thatcher, sie war Chemikerin, sie hatte Chemie studiert und sie hat gesehen, okay, hier ist sozusagen eine Reaktion, die unseren, die Parameter der Existenz auf diesem Planeten massiv beeinträchtigt. Also reagieren wir.
Annette, das ist ja immer das Paradebeispiel, das immer gebracht wird dafür, dass es geht. Die Komplexitätsforschung heute würde sagen, das ist gar nicht so ein gutes Beispiel, weil das ein Beispiel ist für ein monokausales Ereignis. Es gibt einen Grund und wenn wir diesen Grund beseitigen, gibt es den Effekt nicht mehr. Aber die meisten Probleme, die wir heute haben, sind nicht kompliziert, sondern die sind komplex. Die haben mehr als eine Ursache. Sie sind mehrdimensional und sie folgen gerade nicht dieser FCKW-Logik, wie sie in dem Problem handhabbar war.
Okay, dann nehmen wir die Inflation Reduction Act von Biden.
Sehr gut.
Das war eine Gesetzgebung, die auf einmal Anreize setzt. Übrigens Anreize, die von den meisten Unternehmen in den Vereinigten Staaten total begrüßt wurden, ja, weil sie eben eine Umstellung auf alternative Energien total promoted haben. Davon abgesehen sind die ganzen Unternehmen in Kalifornien oder so, die sind ja alle schon viel, viel weiter, ja. Dass es jetzt alles zurückgenommen wurde unter Trump, das ist natürlich verheerend. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange die Folgen dieser Zurücknahme jetzt Spätwirkungen haben. Aber noch, also auch da ist es so, dass, glaube ich, Weichenstellungen in der Gesetzgebung und in dem, wie Anreize gesetzt werden, die funktionieren. Das Problem scheint mir, dass derzeit massive Lobbyarbeit von Heritage Foundations und
von den Beharrungskräften des Kapitals, sprich es ruhig aus.
Beharrungskräften des Kapitals, dass die, ganz ehrlich, ich weiß nicht, also die Menschen im Mittelalter hatten es einfacher, die konnten an den Teufel glauben, aber wir können das heutzutage nicht mehr, aber ich glaube, es ist schon eine Kraft, eigentlich eine Vernebelung des Verstandes, der da ganz massiv wirkt. Übrigens, und damit wären wir jetzt bei den Todsünden. Es gab einen Evagrius Ponticus, das war ein früher Kirchenvater, der in den Wüsten Ägyptens im Grunde in der Erprobung einer ganz neuen Lebensform oder einer Lebensform der Achtsamkeit, würden wir das heute wahrscheinlich nennen, sich auseinandergesetzt hat mit inneren Impulsen und inneren Regungen und inneren Gefühlen und Zwiespältigkeiten. Und der spricht immer wieder davon, dass es eben menschliche Dynamiken gibt, die den Verstand vernebeln. So, und vor dem Hintergrund, und er spricht da, und damals hat man eben gerne auch personalisiert diese Kräfte.
Das war dann der Teufel oder die Dämonen.
Es waren Dämonen. Und das finde ich so lustig, dass nämlich diese Vernebelung des Verstandes oder auch, wenn es um Wut geht, Wut ist auch so eine Regung, ja, wie der Zorn und die Wut im Grunde einsam macht und das Herz dessen frisst, der sie gebiert.
Das ist ja ein ganz interessantes, im Prinzip deine Analyse, wenn ich sie jetzt richtig zusammenfasse, ist, wir befinden uns derzeit in einer konzentrierten, von gewissen Kräften auch betriebenen Vernebelung des Verstands, die uns eine Alternativlosigkeit nahelegt, die faktisch nicht besteht. Wir könnten anders.
Wir könnten anders.
Und jetzt kommen wir auf die zweite Säule, die mir so erschien als Säule deines Schaffens. Wir könnten auch anders, ist ja auch ein Satz über den Menschen an sich. Der Mensch kann immer auch anders. Der Mensch ist ein freies Wesen. Hunde können nicht immer anders. Igel können nicht immer anders. Die sind in ihren Verhaltensmustern nicht starr, aber beschränkt. Während wir ein sehr, sehr breites Spektrum haben. Aber es gibt in unseren Anlagen auch Konstanten. Psychologischer Art, sozialer Art. Und eine davon, die dich besonders interessiert, und sie ist dein Hauptthema für dieses Kollegium, ist die sogenannte Pleonexia. Da gibt es in uns etwas, das was will.
Immer mehr.
Immer mehr wollen.
Sagten die alten Griechen, so haben die das genannt. Immer mehr wollen, Pleonexia, die Gier, das Bedürfnis nach immer mehr. Und ich sag's gleich von Anfang an, das Hauptthema der griechischen Philosophie, das weißt du viel besser als ich, ist eigentlich das gute Leben. Eudaimonia, ja, dieses Leben, das erfüllte, glückliche, zufriedene Leben. So. Und eigentlich haben die Götter den Menschen das Leben ganz leicht gemacht, weil sie haben ihnen alles gegeben, was sie dann zum Leben brauchen. Ja. Die Menschen machen sich schwer.
Wir können doch gar nichts. Wir sind Mängelwesen. Wir kommen auf die Erde, können überhaupt nichts. Die Früchte fallen uns eigentlich nicht in den Mund. Unsere Kinder brauchen 8 Jahre, bis sie überhaupt gerade auslaufen können. Man könnte auch sagen, ist es gerade nicht so, wie die Griechen das beschreiben. Wir können nichts. Wir müssen immer mehr wollen, sonst sterben wir.
Also jetzt wollte ich mal ganz kurz nachfragen, ob deine Kinder mit der Idee einverstanden sind, dass sie erst mit 8 Jahren gerade auslaufen
also,
konnten.
Also, ich die alleine auf die Straße lasse schon. Ja, ja. Davor dürfen die nicht alleine auf der Straße, sogar gerichtlich so, rechtlich meine ich.
Ja, diese Mängelwesentheorie, Helmut Plessner, die hat mich schon immer auch fasziniert. Arnold Gehlen hat es ja auch noch weiterentwickelt und das, ehrlich gesagt, ist natürlich der Anfang der historischen Anthropologie. Die Vorstellung der menschlichen Unvollkommenheit, die eben uns zum Homo Compensator macht. Ja, wir müssen immer kompensieren all diese Mängel, die wir haben. Und was machen wir? Dieser Kompensationsbedarf, der führt dazu, dass wir im Grunde Mode hervorbringen. Wir haben kein Fell, wir haben kein Federkleid. Und was machen wir? Wir ziehen uns an und wir produzieren Mode. Wir könnten die Mängelwesentheorie ja ein bisschen positiver formulieren. Gerne. Der Mensch ist in der Lage, aus Bedürfnissen Kultur zu schaffen. Aus dem Bedürfnis nach Essen, die Haute Cuisine. Ja, Kochkultur, Essenskultur, aus dem Bedürfnis nach Kleidung, die Mode, aus dem Bedürfnis nach Anerkennung schaffen wir kulturelle Großleistungen und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Mängel, die sind eigentlich
kulturstiftend.
Kulturstiftend, der Mensch, Kultur ist im Grunde sozusagen unsere Ersatznatur, ja? Oder wir sind von Natur aus Kulturwesen, so rum kann man sagen. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist diese Vorstellung des Menschen als Mängelwesen oder auch andere Menschen sind von Natur aus so, die wollen immer mehr und so. Dieses Narrativ ist eigentlich missverstanden kommuniziert worden oder wird eben missverstanden in der Hinsicht, dass wir denken, gut, wir sind halt so, wir überall, wo wir auftreten, da haben wir alles kaputt gemacht und so weiter und so fort. Und diese Erzählung, da versuche ich eine Gegenerzählung zu schaffen.
Und dein Buch, dein neuestes Buch, Die 7 Todsünden, ist im Prinzip eine Erkundung eines Problems, das der Mensch immer hat. So würde ich das lesen. Ich habe in deinem Buch jetzt gelesen, das fand ich eine ganz fantastische Formulierung. Es gibt eine Form von ungeordnetem Begehren. Und das ungeordnete Begehren, das ist das, was unser Leben aus dem Ruder laufen lässt. Es gibt Begehren, wir begehren immer. Es gibt Weisen, dieses Begehren zu ordnen. Und die 7 Todsünden, bin ich dazu einfach? Das sind Beispiele dafür, was passiert, wenn das Begehren die innere Ordnung verliert und aus dem Ruder läuft.
Ja, ich würde nochmal zurück zu den alten Griechen gehen und sagen, also das gute Leben war das Thema. Die Götter haben den Menschen das Leben leicht gemacht. Die Menschen machen es sich schwer. Warum? Weil sie Dinge wollen, die sie gar nicht brauchen. Diogenes von Sinope, ja. Und dieses Dinge wollen, die wir gar nicht brauchen, dieses immer mehr wollen, das genau nannten die alten Griechen Pleonexia. So, und was war diese Pleonexia? Sie war die größte Feindin des guten Lebens. Dinge zu wollen, die wir gar nicht brauchen. Und ich glaube, die ganze Geschichte der abendländischen Philosophie seit den Griechen und dann über den Neoplatonismus beziehungsweise auch die Fortführung in der christlichen Idee, die geht eigentlich um dieses Thema der Ausbalancierung der verschiedenen Bedürfnisse in uns Menschen. Und die Frage, die uns heute, glaube ich, die am entscheidendsten ist für uns heute, ist, leben wir in Systemen, die diese Bedürfnisse in irgendeiner Weise ausbalanciert, befriedigt und sagt, die sind da und die sind gut, aber wir müssen in irgendeiner Weise damit umgehen, oder ob sie sich stetig befeuert. Und ich denke, wir haben jetzt ganz massiv mit der Erfindung im Grunde der Wegwerfgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und den 50er Jahren. Es gibt auch ein Buch, das 50er-Jahres-Syndrom. Christian Pfister hat es wunderbar beschrieben, wie im Grunde die Entstehung der Wegwerfgesellschaft genau angetrieben ist von einem Bedürfnis, von dem treibenden Faktor unserer Wirtschaft, nämlich Konsum. Ja, und wir müssen konsumieren, damit unsere Wirtschaft am Leben bleibt, damit unsere Wirtschaft wächst. Und damit wir immer wieder neu konsumieren können, müssen wir natürlich auch entsprechend wegwerfen, beziehungsweise die verbilligten Produkte, die durch die großen Ölvorkommen und Erfunde gedeckt werden. Aber okay, also das heißt, wir leben derzeit in einem System, was unsere Bedürfnisse ständig befeuert. Und zwar nicht individuell, das ist mir ganz, ganz wichtig, sondern strukturell und systemrelevant. Also Konsum ist systemrelevant, sonst wächst die Wirtschaft nicht. Ja?
Und das heißt, wir werden die ganze Zeit von verschiedenen Quellen mit der Aufforderung bombardiert, Dinge zu wollen. Und hier wird es ein wenig schwierig, aber auch interessant, die wir eigentlich gar nicht brauchen oder nicht bräuchten. Ein Kritiker würde sagen, es ist nicht so leicht zu sagen, was Menschen brauchen. Brauchen wir Flugzeuge? Naja, man hätte vor 100 Jahren sagen können, du musst doch nicht auch noch fliegen, das machen die Vögel, brauchen wir nicht. Das heißt, der Horizont, das, was wir brauchen, das ist schwer zu bestimmen. Aber deine Kritik oder dein Einsatz ist ja der, dass wir derzeit ein Leben leben, das uns einredet, dass wir mehr wollen, es aber kein gutes Leben ist und von den meisten Menschen auch nicht als gutes Leben erfahren und empfunden wird, weil sie sind Strukturen des ungeordneten Begehrens gefangen, die eigentlich unglückserzeugend sind.
Ja, also Hartmut Rosa würde von gestörten Weltbeziehungen reden, ja, weil eben dieses immer mehr wollen müssen uns alle überfordert. Ganz evident wird es dann, wenn man sieht, dass im Grunde die Konsummuster, denen wir ständig ausgeliefert sind, die enden ja im Privathaushalt sozusagen als Sackgasse. Ja, da gibt es dann nur noch die Entsorgung, die öffentliche Müllentsorgung. Wir müssen es loswerden. Aber eigentlich sind unsere Haushalte sozusagen die Sackgassen für den Konsum, für das Wirtschaftssystem. Und da wiederum endet dieses System in dem, was wir ganz extrem als Messi-Haushalte kennen. Aber jeder von uns kennt es auch, dass eben die Wohnungen überfüllt werden.
Es gibt ja auch Untersuchungen, wir nutzen 5% der Gegenstände, die in unserer Wohnung sind. Und 95% steht rum. Stuff, wie der Engländer sagt.
Ja, und dann aber wiederum bezahlen wir Leute wie Marie Kondo dafür, dass sie unsere Wohnungen entrümpeln. Das heißt, das Bedürfnis nach weniger ist genauso stark in uns wie das Bedürfnis nach immer mehr. Und meine These geht eigentlich dahin zu sagen, Leute, erinnert euch daran, dass Menschen eben ihre Freiheitserfahrung über weniger ist mehr auch genauso stark haben. Und diese
Dass Geschichte, das ein Weg in die Freiheit ist, weniger zu wollen.
Weniger zu wollen ist der Weg in die Freiheit, den zumindest die alten Griechen, glaube ich, damals sehr bewusst und provokativ beschritten haben. Also diese Schule der Kyniker oder die, ja. die haben sich ja ganz offensiv, ich nenne diesen Diogenes von Sinope immer den Schutzheiligen der Tiny House Bewegung, ja, der hat im Fass auf dem Marktplatz von Athen gelebt, das war ein Tiny House.
Oh ja, der hat auf dem Marktplatz auch onaniert und so manch anderes getan. Es war nicht alles ganz rund bei ihm, aber
nein, es
extremer
war sicher,
Charakter.
Sicher nichts. Es war ziemlich wenig rund bei ihm, aber er hat sich gut vermarktet und er hatte Spaß dabei. Das kommt, glaube ich, dazu. Und das ist so, glaube ich, dieser Punkt. Er hatte Spaß dabei. Er hatte eben die Freiheit, nimm Janis Joplin, Freedom's just another word for nothing left to lose. Die hatten auch Spaß dabei. Natürlich sind es extreme Formen, Lebensformen, die wir genauso wenig verallgemeinern möchten wie eine Rückkehr ins Mittelalter oder so. Aber ich glaube, die Erinnerung daran, dass immer mehr haben wollen, uns nicht frei macht. Und dass die Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende mit genau dieser Thematik sich beschäftigt haben und gesagt, Leute, wir können in einer Balance leben. Aber, wie du vorhin sagtest, damit wären wir jetzt wieder bei dem Punkt, wir haben die Wahl. Wir können entscheiden. Und jetzt ist die Frage, ob die Entscheidungsmechanismen in einer Demokratie reichen, um diesen Wandel herbeizubringen, weil noch leben wir ja in einem Bewusstsein der Verlustängste. Ja?
Wie schätzt du das denn ein? Das ist eine sehr ernste Frage, vielleicht die ernsteste Frage, die wir derzeit kennen. Werden die demokratischen Systeme die innere Kraft aufbringen, die Maßnahmen verantwortlich einzuleiten, die eingeleitet werden müssen? Oder anders gefragt, wenn es eine Transformation geben sollte im ökologischen Sinne, wird das mit sehr viel Verzicht auch verbunden sein. Und es ist sehr schwierig, nur einer Gemeinde beizubringen, derzeit eines von drei öffentlichen Schwimmbädern zu schließen. Es ist sehr schwierig, Menschen, die zwei Autos haben, beizubringen, dass sie vielleicht nur noch eins haben sollten. Das ist ja ein politischer, unglaublicher Kampf, der extrem viel dunkle Energie erzeugt. Siehst du die Demokratien auf dem Weg, diese Transformation aus innerer Kraft zu schaffen?
Boah, ich glaube, vor einem Jahr hätte ich noch Ja gesagt. das ist natürlich die entscheidende Frage. Ja. Ja. Ich glaube, was auf jeden Fall der falsche Ansatz ist, im Grunde dieses Problem zu individualisieren. Es geht nicht darum, dass der Einzelne eins von zwei Autos abgeben muss. Es geht darum, dass die Geldströme und die Anreize so gelenkt werden, dass wir eben nicht mehr Auto fahren müssen. Natürlich gibt es sehr viele Leute, die sehr, sehr gerne Auto fahren und auch, aber es gibt auch sehr viele Leute, die sind froh, wenn sie kein Auto haben müssen. Ja, so. Und ich glaube, diese Balance hinzubekommen, also das heißt, die Veränderung der Infrastrukturen, der Mobilitätsmuster, solange wir die Pendlerpauschale immer noch weiter sozusagen steigern.
Das wäre jetzt ein bundesdeutsches Ding. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es in der Schweiz eine Pendlerpauschale gibt. Nicht, die Schweiz hat so ein gutes Zugsystem, die brauchen
es wahrscheinlich. So ist es und da siehst du. Aber also was wichtig ist, dass wir dieses Thema nicht individualisieren, aber genau darüber wird ja im Grunde die meiste Stimmung dagegen gemacht. Die Angst davor, jetzt eine Wärmepumpe einbauen zu müssen, was nie irgendjemand überhaupt gefordert hat, ja, aber dieser missbräuchliche, eigentlich die missbräuchliche Verwendung von Medien im Interesse von Leuten, die ich einfach nicht verstehe.
Und vielleicht nur, um vielleicht zu vergegenwärtigen, wie verquer unser Diskurs im Vergleich zu anderen historischen ist, könnte man sagen, all das, was früher Todsünden waren, werden heute positiv konnotiert. Es wird geworben mit Geiz ist geil, als ob das etwas Lobenswertes wäre. Auf Englisch gibt es den Spruch Greed ist gut oder Genug ist Betrug. Wenn man es aus einer Perspektive, sagen wir, des Mittelalters im christlichen Sinne sieht, könnte man sagen, wir leben in einer diabolischen Zeit. Die Todsünden werden positiv konnotiert und die Balance negativ.
Yep. Yeah, that's the point. I mean, genau, wenn du wirklich Geschäfte machen musst, dann musst du in eine der 7 Todsünden trappen, sagt Reid Hoffman. Das ist einer der Mitbegründer von LinkedIn. Und er sagt, eigentlich müssen wir genau eine der Punkte, der neuralgischen Punkte treffen. Füllerei, Wollust, Luxuria, Konsum.
Du hast das Buch drüber geschrieben jetzt.
Zorn, also die Leute wütig machen, bringt unheimlich viele Klicks. Ja, das ist ja eines der Probleme unserer demokratischen Systeme. Je wütender du die Leute machst, desto mehr Klicks erhältst du und das wird honoriert. Das heißt, die Anreizsysteme sind eigentlich, die sind kontraproduktiv für das Gute, ja, das kann man so sagen. Und die eine Frage wäre, wann hat sich das gewandelt? Wann wurden die Todsünden zu Tugenden?
Sexy. Und, wann wurden die sexy eigentlich?
Ja, da gibt es eine wunderschöne Untersuchung von Albert O. Hirschmann aus dem Mitte der 20, also des 20. Jahrhunderts. Das war ein Ökonom, ein US-amerikanischer Ökonom. Und der zeigt, wie im Grunde der Umgang mit den menschlichen Leidenschaften in der Geschichte des politischen Denkens seit dem 17. Jahrhundert sich entwickelt hat. Und damals hießen die Todsünden Leidenschaften in diesem eher rationalen Zugang. Und der Umgang damit, der war eben umstritten. Die einen sagen Repression, wir müssen sie unterdrücken. Das war der Ansatz von Hobbes, zum Beispiel der Leviathan. Ja, wir brauchen einen starken Staat, der die Leidenschaften der Menschen unterdrückt. Ein anderer Ansatz war der Instrumentalisierung. Wir nutzen die Leidenschaften und turnen sie sozusagen in Gemeinwohlinstitutionen. Adam Smith, ne?
Ja.
Der Bäcker verkauft seine Semmeln nicht aus Wohlwollen, weil er ein guter Mensch ist, sondern aus Habgier, weil er eben aus Eigennutz. Ja? Und die dritte, die war die Idee der Neutralisierung. Und das ist ein ganz interessantes Konzept. Die Vorstellung, dass eigentlich die Habgier, das immer gut, das Geschäfte machen wollen, Deals, dass das die Leidenschaft ist, die gewissermaßen als die harmloseste betrachtet wurde. Interessanterweise in einem Zeitalter, in dem mit dem Blut der Sklaven die größten Geschäfte gemacht wurden in England. Ja, das ist ganz interessant. Es wurde aber trotzdem, es war sozusagen der Smooth Commerce oder der sanfte Kommerz. Ja.
Und das Geld wird, wenn man das dann nämlich so sieht, auch bei Hirschmann zu einem Medium des Friedens, weil das nämlich Deals schmiert und flüssig macht
so ist es.
Und deswegen Frieden schafft.
Genau. Und da war im Grunde die Idee, dass eben die Habgier dass die Leidenschaft sei, die anderen befrieden könnte, neutralisieren könnte. Ich würde sagen, dieses Konzept ist nicht aufgegangen. Wir sehen, wie viel Kriege im Grunde die Vorstellung der Neutralisierung und die Habgier eigentlich entfacht hat.
Annette, wir sind ja hier dabei, neu über Freiheit nachzudenken im Kollegium. Wir haben jetzt schon gelernt, wie du neu über Freiheit nachdenkst und wie deine Imaginationsressourcen sind, nämlich die tiefe Geschichte, der tiefe Raum des Geschichtlichen, der uns lehren kann, wie unsere Dispositionen jetzt gelagert sind, dass sie nicht alternativlos sind, dass es Weisen der Balance gibt, die unseren derzeitigen Wirtschaften widersprechen. Es gibt aber auch, und du hast ja sehr lange über Klöster und Klosterleben geforscht, eine Frage, die mir immer dringender erscheint in jetziger Zeit. Was ist eigentlich mit den religiösen Ressourcen des Glaubens, im Sinne von Faith beispielsweise, und religiösen Lebensformen? Sind die nicht auch Ressourcen, die unsere Gesellschaft jetzt wieder anzapfen könnte oder sollte? Oder wärst du da eher skeptisch?
Also, mein Hauptproblem ist, glaube ich, dass wir mit der Aufklärung, also das, was wir heute Religion nennen, eigentlich sind kulturelle Ordnungssysteme, die im Grunde erst seit der Aufklärung sozusagen als getrennte, vom Rest der Kultur getrennte Systeme betrachtet werden. Und vor allem, sie werden privatisiert. Religion wurde privatisiert, ist Privatsache, das geht niemandem was an. Wir sind froh, dass das so ist, in gewisser Weise.
Ist auch eine große Freiheit, Freiheit von religiöser Zumutung.
So ist es. Aber was wir im Grunde haben wir das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, weil ich denke, dass wir vieles von dem, was wir in fremden, indigenen Kulturen als traditional knowledge bezeichnen, das wurde eben oder ist dort und bei uns in der Sprache dessen formuliert, dass wir Religion nennen.
Das war so ein Wissensabbruch, der damit einherging, würdest du sagen?
Es war eine Entkoppelung. es wurde für mich relevant, beziehungsweise natürlich ganz groß, ich meine, religiöses Wissen, religiöse Einschränkungen, genauso wie Zunftordnungen oder Luxusordnungen oder was immer, die wurden als Einschränkung für den Fortschritt und für das Wachstum und für den Wohlstand betrachtet, was sie de facto auch sind. Aber ich würde behaupten, es sind vernünftige Reaktionen, vernünftige Lösungsvorschläge darin enthalten, um eben die Gefahr der Selbstzerstörung zu verhindern, die eben genau damit einhergeht, dass wir die Bedürfnisse von Menschen, statt sie in irgendeiner Weise in der Balance zu halten, immer mehr befeuern. Und die Gefahr der Selbstzerstörung, das wird jetzt am allerdeutlichsten, denke ich, in der Gefahr der Selbstzerstörung, die mit der Superbia, mit dem Hochmut, mit der Macht einhergehen. Ich glaube, es gibt kulturelle, traditionelle Möglichkeiten der Eindämmung der Macht Einzelner in einer Gruppe. Die haben wir alle über Bord geworfen. Und wir verherrlichen, je verrückter ein Herrscher, desto mehr verherrlichen wir ihn.
Wir sehen es ja gerade, was da passiert, so wenn Leute alle Regelsysteme brechen und auch dafür noch verherrlicht werden.
So ist es.
Das ist auch eine dunkle Diagnose der Gegenwart. Annette, es ist ja so, dass in einem Forscherleben, das beginnt ja nicht von nichts. Es gibt meistens irgendein Buch, zum Ende würde ich das gerne von dir wissen, oder ein geistiges Ereignis, wo man sagt, da wurde mein Geist zum ersten Mal befreit. Das war das Buch, das mir gezeigt hat, das will ich werden, das will ich machen. Gibt es so einen Türöffner für dich, geistige Art aus deiner Jugend, wo du sagst, das Buch, der Film, der hat mir was gezeigt, mich auf eine Spur gesetzt, die ich dann gefolgt bin?
Nein. Dramatically no. Ich bin eigentlich...
Wusstest du schon immer, dass du Historikerin
wärst? Überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin von einem Zustand oder von... Ne, ich bin immer noch im gleichen Zustand, aber ich bin... Eigentlich muss ich schon sagen, was ich bin, ist, glaube ich, von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und ich habe mich immer erstaunlicherweise in Kontexten befunden, nicht zuletzt heute und hier im Gespräch mit dir in diesem Kollegium, in dieser Gruppe, wo ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt, aber wo ich merke, dass ich absolut sozusagen ja, wie so ein Schwamm alles aufsauge und das total interessant finde, weil es eben eine Horizonterweiterung ist für mich. Dieser Prozess verlief extrem ungelenkt, unorganisiert. Ich sage nur ein Beispiel. Ich habe in der Uni in Freiburg studiert, ich habe in Oxford studiert. In Oxford war dann die Frage, wo studierst du weiter, Annette, nach dem Grundstudium in Freiburg. Dann habe ich mich für München entschieden. Warum? Ich hatte dort ein Zimmer in der WG.
Die Kontingenz, die reine Zufälligkeit der Lebensplanung. Und das ist ja auch eine Form, frei zu sein, wenn man offen ist für das, was einem der Zufall oder was einem die Biografie gerade schenkt und alles aufzusaugen, wie ein Schwamm, wie das dann zu wunderbaren Gedanken, zu wunderbaren Büchern und Projekten wird. Das hast du gezeigt als, das will ich nochmal kurz sagen, als Ria und Arthur Ditschweiler Fellow des diesjährigen St. Kollegiums. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die stelle ich jedem Fellow stellen und also auch dir. Wann fühlst du dich denn am freiesten?
Das ist zu intim.
Das ist auch eine Antwort. Und die letzte Antwort für St. Gallen als zentrale Antwort natürlich. Nehmen wir einmal den extrem unwahrscheinlichen Fall an, dass du hier eine Bratwurst essen wolltest oder würdest. Mit oder ohne Senf?
Mit
Senf. Und auch hier der Tabubruch gewollt, selbstbewusst vorgetragen. Ich danke dir sehr, Annette. Wir werden weiter über Freiheit nachdenken, zusammen in diesem Kollegium und natürlich hoffe ich auch als Studierende unserer eigenen Kultur. Vielen Dank dir.
Danke, Wolfram.
Das war Ohne Senf, der Wissenspodcast des St. Gallen Kollegiums.